Mussten wir die Sonnenblende am Auto richtig runter machen. Die Sonne wie ein Feuerball am Himmel. Man konnte nicht hinsehen. Es sah einfach fantastisch aus. Heute Morgen habe ich das Bild ein bisschen vermisst. Aber wisst ihr, die Sonne war an derselben Stelle wie am Freitag auch. Da haben sich ein paar Wolken davor gesetzt. Und ich glaube, das spiegelt das wider, was Tom auch gerade weitergegeben hat. Es gibt so ein paar dunkle Stellen, wo wir dann denken, naja, was wird daraus werden? Aber denk dran, es gab ganz helle Momente und es wird helle Momente geben. Und ich möchte heute Morgen motivieren, im Glauben, im Vertrauen an Gott dran zu sein. Wir hatten diese Woche 3 Gebetsabende gehabt. Und wir haben diese 3 Gebetsabende genutzt, um über die Vision zu beten. Eine Vision taugt nichts, wenn sie einfach nur in der Schublade rumliegt. Und ich denke, wir haben uns als Gemeindeleitung, Gemeinderat und auch als Gemeinde 2017 sehr viele Gedanken gemacht für die Vision, für diese Gemeinde. Und ich möchte immer wieder daran erinnern, es nützt doch nichts, wenn die unten an der Pinnwand hängt, und wir gehen dran vorbei, ohne dass wir den Inhalt kennen. Deshalb brauchen wir gelegentliche Erinnerung für die Vision, an die Vision unserer Gemeinde. Einige von euch erinnern sich vielleicht daran, dass es mal einen Bundeskanzler Willy Brandt gab. Die Jüngeren kennen das vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht. Willy Brandt, ihm sagt man nach, er war ein Mann, der Visionen hatte und die er auf den Weg gebracht hat. Und wenn wir so in diese Zeit reindenken, 60er, 70er Jahre, da ist einiges in unserem Land passiert. Willy Brandt war nur, in Anführungszeichen, 5 Jahre Kanzler gewesen und ihm folgte Helmut Schmidt. Keine Angst, es wird heute Morgen keine politische Geschichte, aber ich wollte einfach mal die Gegensätze rausstellen. Helmut Schmidt regierte 8 Jahre als Kanzler in unserem Land und wurde urig alt. Über 90 Jahre, und wer das ein oder andere mitgekriegt hat, er war in mancher Talkshow drin gewesen und es wollte eigentlich keiner mit ihm in der Talkshow sitzen, weil er eine Zigarette nach der anderen rauchte. Und es interessierte ihn überhaupt nicht, wer da jetzt noch mit im Raum saß. Das war sein Markenzeichen. Er wurde trotzdem alt. Helmut Schmidt hat zum Thema Visionen einen ganz anderen Blick gehabt. Wer Visionen hatte oder hat, soll zum Arzt gehen. Doch ein kleiner Gegensatz gegenüber seinem Vorgänger, beide in einer Partei, aber beide in einem unterschiedlichen Denken. Und beide haben sie dazu beigetragen, dass unser Land weiter vorangetrieben worden ist. Ich denke, eine gute Mischung daraus ist das, was uns ausmachen soll. Auf der einen Seite den Blick dafür zu haben, dass es mehr gibt, aber auch den Blick dafür zu haben, wir stehen im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist die Spannung, die wir auch eben gerade so gehört haben. Als Christen sind wir erlöst, sind herausgerufen und dennoch kämpfen wir mit Dingen, die uns immer wieder nach hinten ziehen wollen. Und deshalb brauchen wir immer wieder neu auch Ermutigung, den Blick nach vorne zu halten und mehr mit Gott zu erleben. Vision, dieser Begriff, der ist sehr, sehr unterschiedlich gefüllt. Mancher denkt einfach nur an den nächtlichen Traum, den er morgens vielleicht auch schon wieder vergessen hat. Manch einer hat einen Blick dafür, was kann auf uns zukommen. In Sprüche 29, Vers 18 steht für mich ein bedeutender Vers. Wo keine Offenbarung oder Vision ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Mir kommt es hier auf diesen ersten Satzteil an. Wo keine Offenbarung, wo keine Vision ist, wird das Volk wüst und wild, wild und wüst. Jeder tut und lässt, was er will. Und ich denke, das ist das, was uns als Gemeinde auszeichnen soll, dass wir uns ein Bild von der Zukunft haben und dieses Bild auch anstreben. Und das streben wir vermutlich nicht da an, wenn wir irgendwo in der Stille auf der Couch sitzen, sondern wenn wir etwas tun dafür, dass es zur Umsetzung kommt. Es ist ja schon eine ganze Reihe Jahre her, da hatte ich nicht die Vision, aber ich hatte den Traum von einem ganz speziellen Auto. Ich meine, das ist vielleicht so mancher hier, der von speziellen Autos träumt. Es war kein Ferrari, es war kein dicker Mercedes, es war nur ein ganz schlicht und einfacher VW Passat Kombi. Der schien mir aber zu der Zeit finanziell unerreichbar. Wir waren eine junge Familie, 3 Kinder, das passte alles rein. Und auch all das, was man so in den Kofferraum reinpacken kann, das ist in dem Kombi ganz gut aufgehoben. Was machte ich? Ich kaufte mir so ein kleines Modellauto und stellte mir das auf den Schreibtisch. Das war die Vision, die ich hatte. Das Ding, das will ich irgendwann fahren. Es dauerte noch ein bisschen sparen, warten, und dann stand das Auto vor der Tür. Ich war recht froh darüber. Aber es war aus meiner Sicht etwas natürlich herbeigeführt. Warten, sparen, irgendwann ist das Geld da und irgendeiner will genau das Auto verkaufen, also hat ich es gekauft. Wisst ihr, was mir noch schöner gewesen wäre? Irgendwann kommt das Auto vorgefahren, es gibt eine Schlüssel und Papiere und denkt, das ist jetzt dein Geschenk. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld stecken wir drin, dass wir auf der einen Seite Visionen haben für das, was auf uns zukommen darf, was wir uns wünschen, dass es herbeikommt. Und dann heißt es zu warten. Und wir wünschten uns, dass auch ohne unser Zutun etwas passiert. Das ist dann manchmal so dieses Spannungsfeld. Was tue ich dafür, damit die Vision, die ich habe, auch zur Umsetzung kommt? Und so wie es jetzt hier an der Leinwand ist, haben wir dann die Vision auf Papier gebracht. Versucht, das Ganze kreativ zu gestalten. Aber es wird erst dann kreativ, wenn es durch uns zur Umsetzung kommt. Ihr müsst euch das jetzt nicht im Einzelnen durchlesen, wir kommen nach und nach an die einzelnen Punkte dran. Der erste Punkt, der wie so eine Präambel vorne weggeschoben wurde, ist, dass wir Berufung leben müssen. Es nützt nichts, wenn du weißt, ich habe eine Berufung und du lehnst dich zurück, Hände verschränkt und denkst, mal gucken, wer es denn tut. Berufung ist das, was in dich hineingelegt ist, damit es zur Umsetzung kommt. Und unsere Gemeinde lebt davon, dass Berufene zum Einsatz kommen. Und auch Begabte zum Einsatz kommen. Und ich glaube, jeder von uns hat eine Begabung. Manche Begabung steht im Vordergrund, manche im Hintergrund. Und von mancher Begabung erfährst du vielleicht gar nichts, weil sie absolut zu Hause stattfindet. Da ringt vielleicht jemand im Gebet für die Gemeinde, ringt für dich, damit du durch den Tag kommst. Und das passiert zu Hause irgendwo in einem stillen Raum, ohne dass irgendeiner erfährt, dass gebetet worden ist. Wir haben viele Hintergrundtätigkeiten, die in unserem Haus hier laufen. Und manchmal frage ich mich dann auch, wer macht das alles? Und dann wird dann jemand angesprochen, könntest du vielleicht mal Putzdienst unterstützen? Ich glaube, die den Putzdienst geleitet haben, wissen, was das für ein Leid ist, jemanden zum Putzdienst zu berufen. Also jemanden zu Putzdienstleiter zu berufen, ja, der das Ganze koordiniert, okay. Aber ich glaube, zum Putzen braucht man keine Berufung, oder? Ich denke, das ist so ein Stück Notwendigkeit, ob hier in der Gemeinde oder zu Hause, wenn man irgendwann die Füße nicht mehr hoch genug bekommt, um über die Sachen drüber zu steigen, die liegen geblieben ist. Spätestens dann fällt einem auf, ich glaube, diese Berufung ist überfällig, ich muss mal was tun. Aber es gibt viele verschiedene andere Dinge, die müssen auch mit einem Talent, mit einer Berufung belegt sein, damit Gemeindearbeit läuft. Und so denke ich, dass Gott jeden Einzelnen von uns unterschiedlich begabt hat, unterschiedlich berufen hat und dass wir diese Geschenke im Reich Gottes einsetzen dürfen. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Gottes Schöpfung ist aufs Miteinander ausgelegt. Das ist schon mal so ein bisschen stärker mit beobachtet. Wenn es demnächst wieder anfängt zu blühen, die Bauern ihre Saat ausstreuen, wenn da keine Bienen, keine Insekten drüber fliegen, dann gibt es keine Befruchtung. Und diese ganze Synergie, die da aufeinander aufbaut, dass wir das wirklich mal im Herzen haben, das ist alles von Gott so geplant. Und wenn wir das runterbrechen auf uns als Gemeinde, dann stellen wir fest, dieses Miteinander ist auch hier ganz wichtig. Wir leben von diesem Miteinander. Ich denke, so manch einer wird dann denken, ja, wenn ich heute Morgen Lobpreis gemacht hätte mit meiner Stimme, dann würden vielleicht einige rausgegangen sein. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht singen. Die wird man dann nicht unbedingt ins Lobpreisteam berufen. Aber die haben eine ganz andere Begabung, wo sie sich einbringen können, wo sie dann eben dieses Miteinander fördern. Und so denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass man seinen Platz erkennt und die Ergänzung sieht. Wie oft kommt es vor, dass man nicht die Ergänzung sieht, sondern eher den Konkurrenten? Die singt jetzt aber einen Ticken besser. Lass sie doch ergänzen. Und so glaube ich, dass es im Reich Gottes viele, viele Punkte gibt, die uns in dem Miteinander fördern. Und wenn wir dann Philipper 2, die Verse 3 bis 4 im Blickfeld haben, da heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Berufung gehört nun mal in die Gemeinde hinein, damit dem anderen gedient wird. Stell dir vor, du bist ein sehr, sehr guter Maler. Du malst die schönsten Bilder und stellst sie dann im Keller in eine Ecke, wo kein Mensch sie sieht. Vielleicht gehst du dann irgendwann mal hin und denkst, ich glaube, ich muss mir den Staubrand oben drüber wieder entfernen, über den Bilderrahmen. Aber da unten nützt es nichts. Super Bilder gehören in die Ausstellung. Ob ins Wohnzimmer, im Flur, je nachdem, wie deine Wohnung gestaltet ist. Aber die super Bilder gehören ins Blickfeld. Und dann macht man das nicht aus Eigennutz, sondern man denkt, oh, ich habe jetzt was Schönes kreiert und verstecke es dann, sondern ich hänge es auf, damit es andere mitbekommen. Es gibt da so ein schönes Beispiel, was Demut angeht. Da wurde dann immer wieder einer gesucht in der Gemeinde, wer der Demütigste ist. Und der bekam dann auch eine entsprechende Medaille. Und dann wurde er geehrt, dass er demütig ist. Und am nächsten Sonntag kam er mit der Medaille um den Hals in den Gottesdienst. Er hat leider die Medaille wieder aberkannt bekommen. Ich glaube, das Thema Demut ist etwas, was in uns ist, wo wir dem Nächsten mit dienen, in der Form, dass wir sagen, ich achte dich höher als mich. Ich will, dass du geehrt wirst in dem, was du tust und nicht die Medaille irgendwo durch die Lande tragen. Ich habe Schwierigkeiten damit, wenn jemand sagt, ich bin doch so demütig. Ich finde es schöner, wenn das andere über mich sagen. Du bist doch demütig. Du tust alles, damit andere geehrt werden. damit andere gefördert werden. Und ich denke, das steht hier in unserer Vision so im Vordergrund, dass der Nächste die Wertschätzung, die Ehre bekommt, damit er auch seinen Platz richtig ausfüllen kann. Der erste Visionspunkt heißt, Christus findet. Wir wollen dafür sorgen, dass jeder Mensch, mit dem wir in Verbindung mit Jesus kommen kann. Und wenn wir sagen, Christus findet, dann heißt es noch lange nicht, wir setzen uns auf die Couch und warten, bis Christus jemand gefunden hat und ihn vor die Türe von uns gesetzt hat, damit wir ihn weiterführen. Nein, Christus hat uns gerufen, damit wir die Menschen für ihn finden. Ich möchte so zwei Beispiele rausholen aus Johannes 1, Vers 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Das waren so die ersten Menschen, mit denen Jesus losging, wo Jesus dann eben auch Menschen herausgerufen hat, damit sie in die Nachfolge kommen. Und so fand er Philippus und er war bereit für ein anderes Leben. Er war bereit, herauszugehen aus dem, was er bis jetzt gelebt hat, um Jesus nachzufolgen. Drei Verse vorher, in Johannes 1, 40 bis 42, lesen wir, einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. In dem ersten Fall hat Jesus selber jemanden gefunden und in dem zweiten Fall war der Andreas da, der gefunden hat und zu Jesus führte. Und dieses Bild ist, glaube ich, das, was über die Jahrhunderte hinweg für uns die praktische Umsetzung gab. Und es ist dann unsere Entscheidung, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, wo bringen wir sie denn hin? Welche Begegnung haben sie weiter mit Jesus? Und wir denken manchmal, dass es so schwierig ist. Christus findet durch dich in welcher Form? Ich habe mich oft gefragt, wie kriegen wir es hin, dass diese Gemeinde auch weiter Wachstum erlebt? Wir haben eine schwierige Phase hinter uns. Und ich will glauben, dass wir wieder eine super Phase vor uns haben. Und deshalb ist für mich diese Visionspredigt auch heute so wichtig. Wie gewinnen wir die Menschen, um sie dann zu Jesus zu führen? Und ich glaube, da sind so vier Schritte, die wir ganz leicht, und ich würde sagen, wie nebenbei auch machen können. Wir kennen alle Menschen in unserer Umgebung, wo wir glauben, es wäre so schön, wenn der, wenn die Jesus kennenlernen würde. Vielleicht denkst du jetzt noch mal ein kleines bisschen aus dem Familienrahmen raus. Die kennen dich, die wissen um dich. Aber vielleicht gibt es in deinem Kollegenkreis, in der Nachbarschaft, irgendeinen, wo du sagst, das wäre so super, wenn der oder die Jesus kennenlernen würde. Hast du vielleicht jetzt schon einen Namen? Musst jetzt nicht laut sagen, nur für dich. Es ist jetzt schon viele Jahre her, da beteten Irena und ich für unsere Nachbarschaft. Wir fingen an, so gezielt unsere Umgebung, die Häuser in unserer Umgebung zu segnen. Es war noch in der Zeit, als wir in Andernach in der Gemeinde waren. Und eines Tages sitzt eine der Nachbarinnen bei uns im Jesushaus. Ich denke, was macht die denn hier? Sie bekam Gitarrenunterricht von dem Harald, der damals der Musikus in unserem Hause war. Erst saß sie dort, bekam Gitarrenunterricht, dann kam ihr Mann Martin. Beide entschieden sich für Jesus. und wurden Mitglieder in der Gemeinde. Die wohnten gerade so 100 Meter von uns entfernt. Für uns war das die kleine Gebetserhörung, ohne dass wir jetzt direkt an den Namen gedacht hatten. Aber ich möchte es heute Morgen spezifizieren, besser gesagt. Welchen Namen hast du jetzt im Kopf? Und wenn du vielleicht zu Hause einen Zettel machst, hängen an deine Pinnwand, lass dich immer wieder daran erinnern, für diese Person zu beten. Das ist das Stück Hintergrundarbeit, Vorbereitung für das, was dann als nächstes kommt. Nämlich mit dieser Person Zeit zu verbringen. Wir sind häufig so dran, dass wir dann zuerst hingehen und sagen, ja, wir müssen jetzt gucken, dass der so schnell wie möglich das Evangelium mitbekommt. Nein, der muss dich erstmal mitbekommen. Der muss dich mitbekommen, wie du als Christ lebst und was dein Christentum ausmacht, damit er mitbekommt, was für ihn gut sein könnte. Und so glaube ich, ist das der zweite Schritt, neben dem ersten für die Person zu beten, den zweiten Zeit mit ihr zu verbringen. Vielleicht erstmal eine Tasse Kaffee, dann erfährst du vielleicht, welches Hobby derjenige hat. Und als nächstes gehst du vielleicht mit ihm mit in seine Bereiche. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass du die Diskotheken aufsuchen musst und dann dich dann genauso verhalten musst wie er oder sie. Aber dass du mitgehst in dem Bereich, wo du glaubst, dass du Zeugnis von der Gnade Gottes sein kannst. Und so entstehen die ersten Kontaktpunkte, die dann auch dazu führen, damit der vierte Schritt kommt. Irgendwann sitzt er dann hier. Du hast ihn vielleicht sonntagmorgens abgeholt, damit er nicht alleine hier auftauchen muss, in eine fremde Umgebung reinzukommen, sondern dass deine Bereitschaft da ist, mitzugehen und in Begleitung zu sein. Wir hatten gestern Netzwerktreffen gehabt, wo die verschiedenen Leiter aus verschiedenen Gemeinden sich treffen. Und in Niederbieber vor dem Gemeindehaus, das ist ein großer Parkplatz, die hatten letztes Jahr einen super Weihnachtsmarkt dort gemacht. Ich habe mich geärgert, dass ich da nicht hingegangen bin. Der Tag war für mich ziemlich gefüllt gewesen. Es muss also eine super Zeit gewesen sein. Und da gab es verschiedene Gespräche. Und das Interessante war, dass da Menschen da waren, die sagten, wisst ihr was, wir haben sogar Scheu, euren Parkplatz zu betreten. Dass wir jetzt hier sind, ist einfach das riesenschöne Ambiente, was ihr hier aufgebaut habt. Aber die Menschen, die kommen nicht gerne in unsere Häuser rein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie mitnehmen. Aber dass sie erst Vertrauen schaffen in der Form, dass sie uns kennenlernen, damit sie dann Christus finden können. Unser erster Visionspunkt, Christus findet, da sind wir also ganz eng mit verbunden, weil Christus durch dich und durch mich findet. Der zweite Punkt, Christus rüstet aus. Die Bibel fordert zur Nachfolge Christi auf und gemeinsam stellen wir uns dieser Herausforderung. Und diese Herausforderung basiert auf dem Missionsauftrag, den wir in Matthäus 28 in den Versen 19 und 20 lesen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Begleitung eines neugeborenen Christen ist unabdingbar. Wir leben in einem Land, wo das Thema Christentum immer weiter nach hinten geschoben wird. Ich will jetzt keine statistischen Werte rausholen. Ich weiß nur von unseren Kindern schon, bei den Enkelkindern noch stärker. In der Schule steht jedes Jahr immer wieder drauf, dass da eine neue Bibel gebraucht wird. Das gehört in den Schulbuchplan mit dazu. Und wenn man dann nach einem Jahr fragt, hast du sie dann gebraucht, dann hätte man sie auch schon in der Folie eingeschweißt liegen lassen können. Es sind nicht mehr viele Lehrer da, die tatsächlich die Bibel dann im Unterricht anwenden. Es wird sehr viel anderes gemacht und vielleicht auch mal auf die Bibel verwiesen. Deshalb, wenn wir mit Menschen zu tun kommen, dann haben wir viel Menschen vor uns, die nichts oder nur ganz wenig aus der Bibel kennen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dazu beitragen, dass sie die Bibel kennenlernen, dass sie das Leben mit Jesus kennenlernen. Und gerade in einer Zeit, in der wir leben, wo die Gesellschaft sehr, sehr großen Wert auf Individualität legt, auf Spontanität, komme ich heute nicht, komme ich morgen aber auch nicht. Und vielleicht könnte es sein, dass ich übermorgen da bin. Das ist ein Wandel, den wir heute erleben. Euer Ja sei ein Ja, das steht in der Bibel und die Bibel ist schon sehr alt. Und vor 500 Jahren ist sie mal ins Deutsche übersetzt worden. Aber wisst ihr, so wichtig, dass wir als Christen an der Stelle Vorbilder sind und dass da, wo wir Ja, Ja sagen, auch Ja ist und nicht Ja, Ja. Ihr kennt das ja, ne? Der Unterton spielt dann auch mit. Und so glaube ich, dass Gott durch uns Menschen zurüsten möchte. Und wir suchen auch Wege, wie wir das hier in der Gemeinde nochmal stärker ausführen können. Ich finde klasse, dass wir die Projekte jetzt starten. Ich glaube, dass da auch nochmal ein Stück ist, einige Projektpunkte da sind, wo das Thema Zurüstung mit zum Vorschein kommt. Und ich denke, wenn das Vierteljahr rum ist, werden wir auch weitere Programme haben, die das dann fördern. Der nächste Visionspunkt, den möchte ich mehr oder weniger streifen. Christus sendet. Wir unterstützen Menschen, die das Evangelium in Wort und Tat verbreiten. Das haben wir in der Vergangenheit getan, das tun wir. Und wir haben viele Geschwister, die aus der Gemeinde hier weitergegangen sind in andere Bereiche, die wir unterstützt haben und auch noch unterstützen. Im Moment hätte ich gerne, dass keiner gesendet wird. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Dankbar, dass ihr hier seid. Und da ist mir der erste Visionspunkt im Moment viel lieber, Christus findet, dass noch mehr dazukommen. Und dann werden auch wieder gesendet werden. Aber wir dürfen den Blick dafür nicht verlieren, dass Menschen weitergehen. Dass Menschen gesandt werden, in Bereiche gesandt werden, wo nichts los ist. Ich denke so an Axel Rindler, der hier jahrelang Pastor gewesen ist, in eine Gegend gegangen ist, wo keine Freikirche war und dort jetzt ganz langsam etwas aufgebaut wird. Wo Menschen den lebendigen Glauben an Jesus, wo sie mit Jesus in Kontakt gebracht werden. Das darf weiter im Fokus sein. Aber auf Verständnis, im Moment möchte ich euch alle hier behalten, ja? Aber das wollen wir nicht aus dem Blickfeld verlieren. Als wir uns so mit der Vision beschäftigt haben, und es waren viele, viele Abende, die wir zusammengesessen haben, wir dachten viel daran, wie können wir Irlich erreichen, wie können wir Neuwied erreichen. Und ich habe da mal ein kleines bisschen nachgeguckt, wo stehen wir denn statistisch? Neuwied hat etwa 65.000 Einwohner. Das heißt, wenn wir uns als Gemeinde sehen, dann haben wir ungefähr 0,1% der Bevölkerung, die hier im Raum sitzt, die hier zur Gemeinde gehört. 0,1. Das ist nicht viel. Aber wir sind nicht die einzige Gemeinde, die rausgeht. Wir sind nicht die einzige Gemeinde, die dafür betet, dass Neuwied erreicht wird. Und wer letztes Jahr beim Stadiongottesdienst dabei war, hat gesehen, da waren 2.500 Menschen zusammen. 2.500, 2.800 so in der Kante. Und wir erwarten dieses Jahr noch mehr. Das Stadion ist gebucht. Am 23. August wird wieder ein Stadiongottesdienst stattfinden. Die Planungen oder Vorbereitungen laufen dafür schon. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns nicht nur als 0,1% sehen, sondern dass wir uns als Christenheit sehen. In diesem Ort. ehrlich hat zwei Freikirchen, dazwischen steht die katholische Kirche. Wir wollen alle, dass Menschen an Jesus glauben. Und es sind so viele verschiedene Gemeinden hier in Neuwied, die sich dafür einsetzen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir auch in den vergangenen Tagen so mit in den Gebetsabenden hatten, ist Gebet, Gebet, Gebet. Christus findet. Gebet für diesen Ort. Wir hatten vom Netzwerk zwei Gebetsabende und Walter Jakobheit, der das Netzwerk so ein wenig koordiniert hat, den Landrat und auch den Oberbürgermeister angeschrieben. Welche Gebetsanliegen habt ihr, die wir als Netzwerk ins Gebet nehmen können? Vom Landrat kam eine ganze Liste. Und wir werden also auch da mit dem Landrat noch weiter im Kontakt sein, damit da noch mehr rüberkommt. Es waren gestern auch Überlegungen, ob wir mal ein Gebetstreffen im Kreishaus machen werden, damit das der Kreis auch mitkriegt, der Landrat mitbekommt. Wir wollen das Beste der Stadt. Wir wollen das Beste für den Kreis. Wir wollen, dass Jesus in den Herzen der Menschen verankert ist. Und so finde ich das klasse, dass da Rückmeldungen auch aus der politischen Seite gekommen sind, dass wir im Gebet für diese Stadt einsetzen. Und mit Gebet verbinden wir häufig so, ach ja, jetzt muss ich ja wieder in die Gebetsstunde gehen. Nö. Das ist eine Möglichkeit. Und ich finde es schön, wenn wir sie nutzen. Und ich fand auch schön, dass wir jetzt in den drei Abenden jeden Abend mehr wurden. Aber manch einer kommt super klar damit, wenn er zu Hause alleine betet. Manch einer braucht vielleicht auch die freie Natur, um zu beten. Du gehst spazieren. Wer hindert dich daran, in der Zeit zu beten? Niemand. Ich finde die Gebetsspaziergänge mit meiner Frau hervorragend. Wo wir uns gegenseitig auch, wie man so schön sagt, die Bälle zuschmeißen, die Themen zuwerfen und dann im Gebet vor Gott Dinge bewegen und auch von Gott hören. Ach, hören. Das macht Gebet aus. Dass nicht nur wir unseren Vortrag abliefern, sondern dass wir hinhören, Herr, was willst du? So wie wir es heute in der Lobpreiszeit hatten, als Isabel dann sagt, ich glaube, Gott will noch was sagen. Hast du das zu Hause auch, dieses Bedürfnis? Gott will noch was sagen? Ich lese zurzeit wieder 1. und 2. Mose. Ich finde das einfach so toll, wie Gott mit Mose geredet hat. Wie mit einem Freund. Also ich wünschte mir das so, dass Gott so täglich mit mir so redet. Ich hab's nicht so. Und ich glaube, Gott hat andere Möglichkeiten, wie er zu uns redet. Sein Geist spricht in dir. Haben wir die Ohren dafür offen? Es ist nicht immer die laute Stimme, häufig ist es ganz leise. Und gerade wenn man dann so zu zweit, zu dritt zusammensitzt im Gebet, wie oft erlebt man dann, dass Gott gerade durch den Nächsten einen Impuls in dein Herz hineinsetzt. Wollen wir das aufnehmen? Gebet als Gespräch mit Gott. Du redest, aber auch du hörst. Und ich erinnere an das Wort, was Sie hier im Grußwort unserer Fürstin genannt bekommen haben, dass wir gehorsam sind. Ohren auf das, was Gott sagen will und dann bereit sein, auch zu tun. Und es gibt heute so viele Stimmen, die uns irgendwas einreden wollen. Wir brauchen da ein Fundament, aus dem wir dann bewerten. Nicht jeder Stimme zu folgen und wenn sie noch so heilig dahergetragen wird, ich sage es mal so. Ich glaube, Gott will zu uns reden. Und ich lege sehr, sehr großen Wert drauf. Prophetische Rede ist was ganz Wichtiges. Aber wir dürfen prophetische Rede nicht für die Weitergabe der eigenen Meinung missbrauchen. Auch das habe ich gerade in den letzten Tagen wieder erlebt, nicht hier in dem Rahmen, wo versucht wurde, seine persönliche politische Meinung als prophetisches Wort zu verkaufen. Dann zuckt alles in mir zusammen. Ich mag das nicht. Vor allen Dingen, wenn es dann rechtsgerichtet ist, nicht. Wofür wollen wir beten? Ich hatte es heute Morgen eigentlich schon vor dem Gottesdienst, wo ich gedacht habe, es gibt so viele Dinge, für die wir beten können. Ich habe es heute schon gesagt. Das beginnt bei dem, den du für Jesus gewinnen möchtest. Bleib dran im Gebet, selbst wenn du im Moment nichts siehst. Vielleicht dauert das Wochen, Monate, bis der erste irgendwie Kontakt entsteht. Aber bleib regelmäßig dran. Aber das, was uns am nächsten liegt, da lesen wir in Jakobus 5 so ein schönes Rezept. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Ich möchte das wieder mehr erleben. Für mich persönlich, unsere Familie, da haben wir im Moment so Dauergebetsanliegen. Ich möchte es für uns als Gemeinde erleben, dass da, wo jemand krank ist, Ältesten gerufen werden, gesagt wird, und es wird besser werden. Und da denke ich nicht immer an jahrelange Prozesse. Ich wünsche mir, dass Gott wieder spontan Heilung gibt. Sichtbar wird, dass er eingreift. Im Vers 15 stehen drei Worte, die mich an der Stelle ganz besonders berühren. Das Gebet des Glaubens. Wir haben alle unsere Erfahrungswerte. Wir haben schon für Menschen gebetet, monatelang, jahrelang, und waren dann am Friedhof. Diese Erfahrung sitzt in unserem Kopf und diese Erfahrung versucht, Glauben zu blockieren, runterzufahren, klein zu halten und das Gebet des Glaubens zu minimieren. Und ich glaube, wir brauchen wieder neu die Vision dafür, dass Gott eingreift, nicht irgendwann, auch nicht mit dem Punkt, dass wir sagen, ja, im Himmel ist ja sowieso alles besser, da ist alles geheilt. Ich glaube, dass Gott noch mehr tun möchte, damit Menschen Christus finden, auch als Zeichen. Und ich möchte uns heute Morgen diese Vision so vor Augen malen, dass Gott mehr tun kann. Und stellt euch vor, hier kommt jemand rein, der krank ist, sehr krank ist, und er geht gesund wieder raus. Das ist kein visionäres Bild. Doch. Und wir wollen das erleben, dass Gott ganz neu eingreift, dass Gott Neues macht. Ich möchte eure Fantasie gerade mal so ein bisschen anregen. Malt euch jetzt mal gerade ein Bild von deiner Familie, wie es jetzt ist, vielleicht von deiner Nachbarschaft, von deinem Kollegenkreis. Das sind Menschen, mit denen kommst du klar, das sind Menschen, mit denen kommst du nicht so richtig klar. Das sind Situationen, die dir wehtun, das sind Situationen, die dir Freude bereiten. Wenn man jetzt einen Schalter rumdrehen könnte, stell dir jetzt das Bild vor, wie du es gerne haben würdest. Gestörte Beziehungen sind plötzlich zu guten Beziehungen geworden. Kranke sind heil geworden. Also falls diese beiden Bilder nach dem Schalter umdrehen identisch sind, dann ist es noch keine Vision. Aber ich glaube, dass Gott ganz Neues machen will. Und wenn du morgen auf die Arbeit kommst und denkst, ach, der schon wieder oder die schon wieder. Vielleicht bist du der Anstoß dafür, dass es anders wird. Weil du heute schon dafür gebetet hast, dass es anders wird. Unsere Vision muss größer sein als das, was wir im Moment sehen. Unsere Vision muss es möglich machen, dass Gott in übernatürlicher Weise wirkt, in uns hineinwirkt und Veränderung gibt. Und da beginnt er in dir, da beginnt er in mir. Und alles, was wir irgendwo aus eigener Kraft erleben können, na, da können wir uns anschließend selbst auf die Schulter klopfen, können sagen, klasse umgesetzt. Und ich will sehen, wie Gott aus seiner Größe Veränderung gibt und unsere Vision größer wird. Wir haben eine herausfordernde Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es klingt so konträr. Ich glaube. Setz dich mal hin und schreib einfach mal auf, was du glaubst. Und dann geh die Liste mal durch. Und dann stellst du fest, da gibt es Dinge, da zweifelst du auch dran. Dann schrei doch mal raus, Herr, hilf meinem Unglauben. Schrei es raus und lass aus diesem Zweifel Glauben werden. Und am Ende des Jahres werde ich davon überzeugt werden, wir was ganz anderes sehen, wie das, was uns jetzt vor Augen ist. Weil Gott noch größer ist, weil Gott noch mehr tun will. Lass uns gemeinsam diesen Schritt gehen, diesen Weg gehen. Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns einzeln, es geht ums Reich Gottes, es geht um Jesus. Und Jesus hat alles gegeben, höchste Priorität war für ihn die Rettung der Menschen, die Rettung von dir, die Rettung von mir. Und diesen Auftrag hat er uns übertragen und wir wollen da ganz visionär sein. Vielleicht hast du einen ganz harten Knochen in deiner Umgebung, wo du sagst, wird nie was. Streich den Satz. Kleine Anmerkung, steht nicht im Konzept. Versuch das negative Reden wegzulassen. Nicht nur das negative Reden über jemand anders, sondern auch über dich selber. Die negativen Gedanken, die dein Denken einschränken, wo du sagst, das wird nie werden. Doch, es wird werden, wenn du es zulässt in dir. Das könnte die nächste Predigt werden. Ich möchte hier aufhören. Gott ist gut. Und ich bin davon überzeugt, dass er mit der Gemeinde auch in diesem Jahr noch ganz, ganz starke Schritte gehen wird. Und dass da, wo wir bereit sind, uns einzubringen für ihn, sich ganz neue Dinge entwickeln werden. Gehen wir den Weg gemeinsam? Entscheiden wir uns gemeinsam, damit zu gehen? Und es wird ganz natürlich sein. Ich glaube nicht, dass da irgendwo einer sich überanstrengt und dann irgendwo im Burnout landet. Nein, sondern dass wir gemeinsam gehen, uns ergänzen und Gott verherrlichen. Amen.